Willkommen beim Big Bang Podcast, dem Podcast zum Big Bang KI Festival 2025 in Berlin. Mit eurem Host Aysche Mese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Big Bang Podcast, dem Podcast zum Big Bang KI Festival. Ich freue mich, euch in diesem Format spannende Menschen vorzustellen, die am 10. und 11. September bei uns in Berlin auf der Bühne stehen werden. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin, Marie-Christine Ostermann. Sie ist Geschäftsführerin der Rohlco Großeinkauf GmbH, Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer, eine der aktivsten Stimmen des Mittelstands in Deutschland und Mitgründerin von Startup Teens, einer der führenden Bildungsinitiativen für unternehmerisches Denken bei Jugendlichen in Deutschland. Frau Ostermann engagiert sich leidenschaftlich für wirtschaftspolitische Themen. Die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland ist eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Wirtschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Herzlich willkommen, Frau Ostermann. Schön, dass Sie dabei sind.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich starte direkt mit meiner ersten Frage. Die ist für mich besonders schön, weil sie in dem Gebiet ist, was mich schon sehr lange beschäftigt. Sie gelten ja als eine der bekanntesten Unternehmensnachfolgerinnen in Deutschland. Für Sie stand schon in sehr jungen Jahren fest, dass Sie das Familienunternehmen übernehmen und auch fortführen wollen. Was hat Sie damals zu dieser Entscheidung motiviert und welche Erfahrungen haben Sie auf diesem Weg gemacht?
Ich fand unser Familienunternehmen Rohlco schon als Kind sehr, sehr spannend. Meine Eltern haben mir das Unternehmen spielerisch nahegebracht. Sie haben mich zum Beispiel auf Messen mitgenommen. Wir sind ein Lebensmittelgroßhandel, also konnte man viele Lebensmittel probieren, ausprobieren. Das war für Kinder natürlich mega, mega spannend. Und sie haben auch nie Druck auf mich ausgeübt. Ich hatte noch dazu eine sehr, sehr inspirierende Urgroßmutter, die das Unternehmen mit ihrem Mann auch gegründet hatte vor über 100 Jahren und auch in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts alleine ein Jahrzehnt lang geführt hatte, sodass Frauen in Führungspositionen in unserem Unternehmen auch immer selbstverständlich waren. Und so hatte ich viel Inspiration durch dieses Vorbild der Urgroßmutter und auch viel Motivation durch die eigenen Eltern, die mich aber nie zu irgendwas gezwungen hatten. Und so bin ich mit 16 Jahren aus eigener Initiative ganz allein zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, dass es auch mein Lebensziel sein würde, unser Unternehmen in die nächste Generation später zu führen, was ich dann auch gemacht habe.
Ja, da war Ihr Vater sicherlich sehr glücklich. Ich spreche ja mit sehr vielen Unternehmensinhabern, die auf der Suche nach einer Nachfolgelösung sind. Und ich glaube, die erste Wahl ist häufig und immer familienintern am besten die Tochter bzw. der Sohn. Aber passiert leider ja nicht so häufig.
Ja, das stimmt. Es wird immer schwieriger, Unternehmen in die nächste Generation zu geben, wegen der demografischen Entwicklung, aber auch, weil die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland nicht mehr die besten sind und immer mehr junge Nachfolgerinnen und Nachfolger auch sehr, sehr gut ausgebildet sind und alle Möglichkeiten dieser Welt theoretisch nutzen könnten und auch ins Ausland gehen könnten, in spannende Großstädte und dort in Konzernen arbeiten könnten. Aber für mich stand immer fest, ich wollte nach Hamm in Westfalen und unser Familienunternehmen in die nächste Generation führen. Mein Vater sagte aber damals zu mir, wenn du das machen möchtest, probiere vorher viel aus, finde deine Stärken heraus, was dir liegt und bereite dich sehr gut auf diese Aufgabe vor. Und deswegen habe ich nach dem Abitur erstmal eine Banklehre gemacht, um die Arbeitswelt kennenzulernen und alles Wichtige auch über Finanzen zu lernen. Dann habe ich mich beworben an der Universität St. Gallen, habe die Aufnahmeprüfung auch geschafft und habe dort Wirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Controlling und Finanzierung. Und danach bin ich dann zu Aldi Süd gegangen und habe ein Management-Trainee-Programm gemacht, um alles über Lebensmittelhandel von der Pike auf zu lernen und auch selbst zu machen, selbst Filialen zu leiten und später dann für 70 Mitarbeitende verantwortlich zu sein und sie zu führen mit Mitte 20. Das war eine große Herausforderung, aber da habe ich wirklich alles auch gelernt, was wichtig ist über Führung und bin bestens vorbereitet mit Ende 27 Jahren in unser Familienunternehmen dann eingestiegen.
Das ist natürlich eine Bilderbuchkarriere, bevor man dann sozusagen so ein Unternehmen übernimmt und in die nächste Generation führt. Und Berufserfahrung im anderen Unternehmen und gerade bei Aldi, ich weiß das aus vielen anderen Gesprächen, dass die Ausbildung sozusagen nach dem Studium auf der Ebene schon sehr, sehr hoch ist und gerade Sie sind ja auch im Bereich tätig, was sich überschneidet. Es gibt wahrscheinlich keine bessere Vorbereitung, kann ich mir vorstellen.
Das war die beste Vorbereitung, die ich bekommen konnte. Einerseits, weil man wirklich von Anfang an Mitarbeiter führen muss, auch als sehr junger Mensch. Und andererseits, weil man wirklich alle Prozesse gut kennenlernen und auch selbst machen muss. Also ich habe selbst die Boden geputzt. Ich habe aber auch selbst die Ware bestellt, musste am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn es Samstagmittag ist, der Chef kommt und das Regal mit der Milch ist leer, da stehen Kunden, die wollen Milch kaufen, gibt keine mehr. Ich musste das alles selber auch am eigenen Leib durchmachen, wie das ist, auch wenn man Fehler macht. Und ich konnte aber dann auch in den anderen Unternehmen auch quasi anonym lernen. Ich war nicht die Tochter vom Chef und konnte erstmal meine eigenen Erfahrungen auch sammeln, sodass ich dann wirklich sehr gut ausgebildet und auch souverän im eigenen Unternehmen dann auch starten konnte.
Ja, das ist wirklich ein sehr spannender Aspekt, finde ich. Über den müssten wir vielleicht nochmal separat sprechen. Was ich auch besonders schön finde, ist, dass Sie neben Ihrer Tätigkeit als Unternehmerin, als Verbandspräsidentin ja auch noch die Initiative Startup Teens mitgegründet haben. Das, vielleicht mögen Sie selber ein paar Worte dazu sagen, was das Ziel ist, wie Sie da arbeiten.
Genau. Wir haben schon bei den jungen Unternehmern, wo ich engagiert war, festgestellt, dass es zu wenig Unternehmernachwuchs gibt und dass Jugendliche in der Schule eigentlich nichts über Unternehmertum lernen und auch viel zu wenig über Wirtschaft. Das ist ja auch heute noch so. Und auch das Bild in der Öffentlichkeit ist meistens nicht das allerbeste über Unternehmer. Wenn man auch den Tatort guckt, ist auch der Unternehmer meistens der Bösewicht. Und das wollten wir ändern. Und gemeinsam einen Weg zu gehen, ist immer viel leichter als alleine. Und deswegen haben wir Startup Teens gegründet, eine Online-Plattform. Das Einzige, was Jugendliche brauchen, ist quasi einen digitalen Zugang, ein Handy oder einen Computer, wo man dann auf www.startupteens.de geht und sich quasi anmelden kann, um eine Geschäftsidee zu entwickeln und ein oder mehrere Mentoren zu bekommen. Wir haben über 1000 Mentoren, die alle ehrenamtlich kostenlos das natürlich machen für die Jugendlichen, um ihnen zu helfen, wenn sie einfach eine eigene Idee entwickeln und umsetzen wollen. Da gibt es inzwischen mehrere Startup-Teams-Challenges, einmal im Jahr auch die bundesweite mit 7 Kategorien, wo man pro Kategorie auch 10.000 Euro Startkapital gewinnen kann für sein eigenes Startup, wo die Jugendlichen meistens im Team antreten, auch mit einem Prototypen und da pitchen und so ihre ersten eigenen Erfahrungen machen, einfach mal eine Idee umzusetzen, unabhängig davon, ob man sein Leben lang dann Gründer bleiben möchte, vielleicht eine Unternehmensnachfolge macht oder Intrapreneur wird, also unternehmerisch denkender und handelnder Angestellte in einem Unternehmen. Das ist ja alles einfach sehr, sehr wichtig, überall Nachwuchs zu bekommen, der oder die anpacken möchte, gestalten möchte und auch Lust auf Verantwortung hat. Und deswegen haben wir Startup Teens ins Leben gerufen.
Ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön, die Initiative. Und vielleicht auch an unsere ZuhörerInnen, sich gerne da engagieren oder weiterempfehlen. Sowas lebt ja auch immer von einer breiten Unterstützung.
Ja, absolut. Wie gesagt, es sind über 1000 Mentoren inzwischen. Ein großes Netzwerk an Türöffnern, an Chancengebern, an Menschen, die schon Erfahrungen gemacht haben und sich auskennen, ist einfach wichtig, wenn man unternehmerische Erfahrungen machen möchte, wenn man ganz auf sich allein gestellt ist. Es ist schwierig, es gibt regelmäßig Umfragen, die besagen, dass sehr viele junge Menschen Lust haben zu gründen, unternehmerisch tätig zu werden, Verantwortung zu übernehmen, aber die wenigsten wissen, wie das geht, wie baue ich ein Team auf, wie komme ich auf eine Geschäftsidee, wie bastle ich meine eigene Webseite, all diese Schritte, wie melde ich das überhaupt bei welchen Ämtern an, wenn ich mich selbstständig machen möchte. Das sind alles wichtige Aspekte, wo man erstmal Hilfe braucht, wenn man noch keine Ahnung hat, wie es geht.
Ja, das stimmt. Eine kurze Frage zu dem Thema als Frau, als Unternehmerin, als Unternehmensnachfolgerin. Es ist ja an sich schwierig, glaube ich, in der Wirtschaft zu den aktuellen Bedingungen ins Unternehmertum zu kommen. Aber es ist ja auch bekannt, dass es als Frau noch ein bisschen schwieriger ist. Was würden Sie jungen Frauen oder überhaupt Frauen empfehlen, die sich gerade orientieren und überlegen, vielleicht ein Unternehmen zu gründen oder in eine Unternehmensnachfolge zu gehen? Gibt es da irgendwie ein paar Tipps, die Sie schon mal mitgeben können?
Sich sehr gut vorbereiten, natürlich auch offen kommunizieren. In meinem Fall war es natürlich mit meinem Vater. Was mir aber auch wirklich sehr geholfen hat, war das Netzwerk von die jungen Unternehmer, weil ich da auch ein Netzwerk an Gleichgesinnten hatte für das Thema Unternehmensnachfolge. Mit denen habe ich mich ausgetauscht. Ich habe Nachfolgetrainings besucht und habe mich ja dann auch ehrenamtlich über diesen Verband auch mit politisch engagiert und war sehr schnell in vielen Talkshows zu sehen. Und das hat mir tatsächlich auch für meine eigene Unternehmensnachfolge sehr geholfen, weil niemand mehr meine Kompetenz irgendwie hinterfragt hat, weil alle mich auch im Fernsehen, in den ganzen Diskussionen, in Streitgesprächen mit Politikern sehen konnten, wo ich erklärt habe, wie sich Gesetze anhand des eigenen Familienunternehmens auswirken und was das Familienunternehmertum braucht, um erfolgreich zu sein. Diese Sichtbarkeit auch über den Verband und über die Medien hat mir sehr geholfen. Und so kann ich jeder Frau nur raten, idealerweise selbst auch sichtbar zu werden. Mhm. Über Social Media hat man heute alle Möglichkeiten, und sich auch ein dickes Fell zuzulegen, ja, und sich selbstbewusst zu sein und einfach seine Ziele zu verfolgen, egal was andere Menschen denken oder sagen.
Ja, ja, genau. Das nächste Thema wären die politischen Rahmenbedingungen. Wenn man als Unternehmer, Unternehmerin in Deutschland tätig ist, gibt es ja die eine oder andere Herausforderung. Jetzt stehen wir gerade im Mittelstand vor den großen Themen der Digitalisierung, Transformation. Wir haben eben schon kurz zur künstlichen Intelligenz gesprochen. Häufig ist es ja so, dass Deutschland da jetzt, ich sag mal, noch nicht zu den Spitzenreitern gehört. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist der Mittelstand aufgestellt in puncto Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz? Was muss da noch geschehen?
Wir haben natürlich viele Hidden Champions in Deutschland, die sehr gut aufgestellt sind, wo man es aber teilweise vielleicht auch gar nicht so weiß, weil es ja, wie gesagt, Hidden Champions sind und in der Öffentlichkeit nicht so bekannt oder sichtbar. Aber generell hat der Mittelstand mit Sicherheit auch da noch Nachholbedarf, wie das ganze Land Nachholbedarf hat. Und wir brauchen auch dringend bessere Rahmenbedingungen, dass Unternehmer wirklich auch mutig und bereit sind, aber auch die Mittel haben, wirklich auch hohe Investitionen durchführen zu können. Dafür brauchen wir einerseits Kostensenkung, dass sich Investitionen auch wirklich lohnen. So beispielsweise müssten die Steuern sinken, die Sozialabgaben müssten bei 40% des Bruttolohns gedeckelt sein, die Energiekosten müssen bezahlbar sein und auch die Bürokratie muss massiv gesenkt werden. Und um speziell gerade auch Investitionen in Digitalisierung anzureizen, ist es natürlich wichtig, dass auch die staatlichen Verwaltungen sehr gut digital aufgestellt sind. Weil jetzt ist es wirklich so, dass man sich als Unternehmer echt noch fragt, warum muss man eigentlich gewisse Dinge digitalisieren? Man macht es jetzt doppelt, wie bei den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zum Beispiel. Da machen auch noch nicht alle Ärzte mit bei dem System. Unser Unternehmen bearbeitet aktuell alles digital und analog mit ausgedruckten Scheinen. Das ist doppelter
Aufwand.
Ja, das
ist bei uns auch so.
Oder wir sammeln aktuell noch Geburtsurkunden der Kinder unserer Mitarbeiter für die Pflegeversicherung, um diese Infos zu melden. Allerdings ab nächsten Monat soll sich das ändern. Dann steht endlich ein digitales, staatliches und anonymisiertes System bereit. Das ist natürlich eine große Hilfe. Aber da braucht es natürlich in einem Land auch die entsprechenden Rahmenbedingungen von Seiten des Staates, dass Unternehmen auch wirklich digital investieren.
Ja, wo wir schon beim Thema sind, für den deutschen Mittelstand und insbesondere für die Familienunternehmer. Jetzt haben wir ja schon erste Einblicke in den Koalitionsvertrag bekommen. Der liegt vollständig vor. Ob der in der Form angenommen wird oder nicht, steht zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht fest. Aber wie beurteilen Sie den?
Der Koalitionsvertrag ist leider kein Wirtschaftswendevertrag. Er ist nicht mutig genug, um wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Unternehmertum langfristig lohnt. Aber es gibt ein paar Lichtblicke aktuell in diesem Vertrag. Das muss ich schon sagen. Ich bin sehr gespannt auf das Digitalministerium zum Beispiel, was kommen soll. Das steht aber trotzdem auch in dem Vertrag, dass Personal in staatlichen Verwaltungen gekürzt werden soll. Das wäre auf der anderen Seite natürlich sehr wichtig, gerade wenn ein neues Ministerium auch geschaffen wird, an anderer Stelle dann auch wieder einzusparen. Aber hier vielleicht Prozesse zu vereinfachen, Verantwortlichkeiten auch zusammenzulegen, auch die staatliche Verwaltung voranzutreiben, aber auch den Infrastrukturausbau, 5G beispielsweise, Abbau von Bürokratie, das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte, die wir brauchen. Und da haben wir noch Hoffnung. Aber insgesamt diese Kostensenkung, von der ich sprach, durch mutige Steuersenkung oder Reform der sozialen Sicherungssysteme, da ist nicht so viel zu finden im Koalitionsvertrag.
Ja, also man kann jetzt hoffen, dass der Regierung dann trotzdem in den nächsten 4 Jahren vielleicht ein bisschen mehr passiert, als da angekündigt, wenn man optimistisch bleiben möchte.
Ja.
Wen würden Sie sich denn als Wirtschaftsminister wünschen, wenn Sie sich das aussuchen könnten? Wir haben jetzt heute, gestern erfahren, dass Herr Lindemann das nicht wird.
Das ist richtig. Das finden wir Familienunternehmer tatsächlich auch sehr schade, weil er diesen ordnungspolitischen und marktwirtschaftlichen Kompass hat, der sehr wichtig ist. Und weil wir denken, in der Funktion des Wirtschaftsministers hätte er auch klare Ansagen gemacht, Richtung Arbeitsminister beispielsweise oder auch Richtung Finanzminister, dass gerade die Lohnzusatzkosten auch wettbewerbsfähig bleiben müssen für die Wirtschaft, dass sie bezahlbar sind für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und er wird es leider nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich will mich da gar nicht auf eine Person festlegen, aber was wir uns wünschen, ist einfach eine Person mit Wirtschaftskompetenz und Verständnis für volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Das wäre einfach sehr, sehr wichtig.
Ja, ich denke, das wissen die Koalitionspartner sicherlich auch. Und jetzt kann man hoffen, dass das auch umgesetzt wird. Ja. Wenn Sie jetzt für die Familienunternehmer in Deutschland 3 Punkte nennen dürften, die dann in den Koalitionsvertrag das vielleicht noch schaffen, oder wo Sie sagen, das sind die 3 zentralsten, wichtigsten Punkte, die wir jetzt am dringendsten gelöst haben müssen, welche wären das?
Ganz wichtig wären wirklich mutige Steuersenkungen für die Unternehmen, nicht erst ab 2028 bis vier Jahre später. Sondern jetzt sofort. Die Unternehmenssteuerbelastung muss wenigstens auf europäischen Durchschnitt sinken, aber auch die Steuerbelastung für unsere Mitarbeitende. Das heißt, die Einkommensteuerreform müsste viel, viel eher eben auch kommen, weil die Belastungen für die Betriebe und die Arbeitnehmer zu hoch sind und die auch dringend mehr Netto vom Brutto brauchen, damit der Standort Deutschland attraktiv auch für Arbeitende eben ist. Und deswegen brauchen wir auch Reformen bei den sozialen Sicherungssystemen, Rentensystemen, aber auch Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Das muss alles auch bezahlbar bleiben für die jüngere arbeitende Generation. Und die Kosten müssen bei 40% des Bruttolohns gedeckelt werden. Aber hier findet man bisher leider keine Reformen im Koalitionsvertrag. Und die brauchen wir aber, denn sonst ohne Reformen wird das System Anfang der 2030er Jahre wahrscheinlich nicht mehr finanzierbar sein. Dann werden die Beiträge auf bis zu 50% ansteigen. Aber muss man sich die Frage stellen, wer ist dann noch bereit, in Deutschland zu arbeiten bei 50% Sozialversicherungsabgaben vom Bruttolohn?
Ja, das ist ja jetzt schon schwierig, gutes und qualifiziertes Personal auf internationalem Niveau zu bekommen. Der demografische Wandel tut dem jetzt irgendwie keinen Gefallen aktuell. Und wir wissen von vielen Mittelständlern, mit denen wir sprechen und zusammenarbeiten, dass das Thema einmal die Mitarbeitenden, die sozusagen jetzt den Arbeitsmarkt verlassen und die Jüngeren, die nachkommen, die nicht optimal qualifiziert sind. Und man hat natürlich Schwierigkeiten als Standort in Deutschland international mitzuhalten, weil die Highflyer, wenn sie sich das aussuchen können, ist einfach sind die Konditionen in Deutschland jetzt nicht die besten. Wie gehen Sie als Unternehmen damit um? Wie macht sich das schon bei Ihnen bemerkbar in der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden?
Wir hatten große Probleme in der Pandemie, weil das auch unsere Branche ist, die sehr stark betroffen war. Und ich habe die Anzahl der Ausbildungsplätze verdoppelt in der Zeit, weil ich einfach merke, wie wichtig der Nachwuchs für unser Unternehmen ist. Ich schaffe einfach sehr attraktive Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden, dass sie ihren Arbeitsplatz selbst gestalten können, dass sie die Inhalte des Unternehmens, unsere Strategie mitgestalten können. Für die Auszubildenden zum Lernen haben wir zum Beispiel dann auch die App von Simple Club installiert, die Ausbildungsberufe digitalisiert haben, sodass die Azubis zusätzlich zum Schulunterricht auch über künstliche Intelligenz individualisiert auch für ihre Prüfungen nochmal lernen können und nach bestandener Prüfung auch wirklich die Aussicht haben auf eine Karriere in unserem Unternehmen und die Übernahme einer Führungsposition. Die meisten Führungspositionen in unserem Unternehmen sind durch ehemalige Auszubildende besetzt. Die tragen viel Verantwortung. Ich gebe auch gerne Verantwortung ab. Ich delegiere sehr gerne, bin sehr stolz auf unser Team. Wir erwarten natürlich auch einiges. Also 4-Tage-Woche oder so gibt es jetzt bei uns nicht im Unternehmen. Aber wir begrüßen jetzt zum Beispiel, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Arbeitszeit auf eine Wochenhöchstarbeitszeit geändert werden soll. Das wäre dann deutlich flexibler, auch nochmal für unsere Mitarbeitende und würde auch dem digitalen Zeitalter auch nochmal gerechter werden.
Ja, jetzt haben Sie schon ein bisschen was dazu gesagt, wie Sie künstliche Intelligenz gerade mit den Auszubildenden einsetzen. Wo kommt das bei Ihnen noch zum Einsatz? Haben Sie schon also Produktivitätsschübe erleben können oder ist es noch nicht so weit, dass die KI bei Ihnen schon sozusagen enorme Fortschritte machen konnte?
Wir haben alle Prozesse unseres Unternehmens durchdigitalisiert, schon sehr lange im Vertrieb. Wir haben gar keinen traditionellen Außendienst mehr, sondern unsere Mitarbeitende kommunizieren und arbeiten mit den Kunden hauptsächlich digital und auch alle Logistikprozesse sind inzwischen digitalisiert. Wo KI jetzt besonders aber bisher zum Einsatz kommt, ist bei unseren Kunden in den Großküchen, wo teilweise schon Roboter zum Kochen eingesetzt wird, aber auch Roboter, die Geschirr abräumen beispielsweise. Und das ist sehr spannend, diese Entwicklung mitzuerleben. Was ich mir wünschen würde in Deutschland und Europa, wären noch bessere Rahmenbedingungen, um KI zu entwickeln. Ich finde, wir haben sehr viel Bürokratie, sehr viel Regulatorik, sehr viel Verbotspolitik. Wir müssten mehr die Chancen von KI noch sehen und lieber klare Haftungsregeln etablieren, dass man beispielsweise Haftungsgrenzen definiert und zwar im Rahmen einer zivilrechtlichen Haftung, einer Gefährdungshaftung, auch quasi wie im Verkehr mit Autos ja beispielsweise auch. Dann hätten Investoren wirklich klare Rahmenbedingungen, aber auch eine gewisse Sicherheit, weil es dann auch möglich wäre, mit Haftungsgrenzen die Risiken, die mit KI verbunden sind, auch zu versichern. Und man könnte damit auf sehr viel Regulatorik auch verzichten und sich einfach quasi auf einen klaren Haftungsrahmen einer zivilrechtlichen Haftung konzentrieren. Und da hätten wir einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir sowas machen würden gegenüber USA oder auch China, die ja bisher deutlich besser da unterwegs sind. Wir brauchen natürlich auch viel mehr Trainingsdaten, deswegen auch die Datenschutzverordnung und so weiter. Das muss alles reformiert werden, dass es viel besser und einfacher und unkomplizierter möglich ist, auch wirklich Daten zu nutzen, damit man KI dann auch gerade in kleineren Unternehmen auch gut einsetzen kann, die ja nicht so viele eigene Datenmengen haben und da wirklich auch darauf angewiesen sind, dass Trainingsdaten zur Verfügung stehen, sodass zum Beispiel dann auch ein Chatbot vielleicht für die Kundenkommunikation entwickelt werden könnte. Also da müssten wir hin. Und man könnte auch Zertifizierungen machen, dass eine KI zum Beispiel als sicher gilt, weil sie zertifiziert ist. Auch da wäre dann ein gewisser Haftungsrahmen quasi beschränkt und die Risiken quasi auch dann überschaubar. Auch das würde Unternehmen wirklich helfen, noch mehr auch mit KI zu machen, zu investieren, sie zu kaufen, sie zu handeln.
KI und Zertifizierung, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja auf dem Big Bang Festival wird es eine Möglichkeit geben, dass man jetzt nicht die KI-Systeme zertifiziert, aber der EU AI Act sagt ja auch, dass man seine Mitarbeitenden entsprechend schulen und vorbereiten sollte. Da gibt es eben auch die Möglichkeit, wenn man entsprechend drei Masterclasses oder Panel Talks zum Thema besucht, zum Thema KI mit dem Schwerpunkt KI vor Ort, dass man dann sozusagen schon mal eine Grundqualifizierung hat, auf der man dann aufbauen kann. Da gibt es ja verschiedene Institute in Deutschland. Das glauben wir auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass vor allem das Enablen der Mitarbeitenden, dass man damit umgehen kann, weil selbst wenn man eine super KI-Software einführt und keiner kann sie so wirklich bedienen, dann wird das einen auch nicht so weit bringen. Und da muss man jetzt einen guten Mittelweg finden, Systeme zu finden, die auch dem europäischen Rechtsform Genüge tun, aber auch die Mitarbeitenden gut bedienen können.
Ja, absolut. Was meine Firma zum Beispiel macht, wir entwickeln auch eigene Software für unsere Kunden, um quasi das Kostenmanagement in Großküchen sehr transparent abzubilden, aber auch Kosten einzusparen und auch um zum Beispiel die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Und da bieten wir auch selber sehr viele Schulungen an und bauen auch gerade ein Gebäude um dafür, was auch CO2-neutral betrieben werden soll. Aber auch hier müssen die Prozesse beschleunigt werden, die Genehmigungsverfahren. Also, dass wir den Umbau überhaupt jetzt starten dürfen, dauert bei uns jetzt anderthalb Jahre schon. Ja. Und ich habe jetzt gerade die Baugenehmigung nur fürs Vordach unterschrieben und musste so ein Pamphlet an Dokumenten unterschreiben mit ungefähr 30 Unterschriften. Das ist ein Wahnsinn. Also, es muss alles schneller werden, auch dass wir solche Umbauten schneller vornehmen können, denn wir planen gerade auch ein Bildungszentrum für unsere Kunden und für unsere Mitarbeitenden, um sie auch im Bereich Digitalisierung und dann später auch im Bereich KI schulen zu können.
Mhm. Genau, es gibt sehr viele einzelne gute Initiativen, finde ich. Wir sprechen ja viel mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen auch zu dem Thema. Also man ist bereit, ne? Man braucht jetzt noch so ein bisschen die Rahmenbedingungen, die politischen, wirtschaftlichen, damit das, glaube ich, im vollen Ausmaß auch geschehen kann. Über diese und viele weitere Themen werden wir in Berlin auf dem Big Bang KI Festival sprechen. Jetzt würde ich gerne zum Schluss nochmal eine Frage stellen wollen. Wenn Sie jemanden aus dem KI-Bereich aussuchen dürften, mit dem Sie auf dem Festival essen gehen, wer wäre das?
Ich finde Nicole Büttner-Thiel sehr inspirierend und toll, die ja auch auf den Bereich KI spezialisiert ist, hier selbst gegründet hat. Aber auch die Julia Reuss, die für Meta ganz Europa die Regulatorik, für die Regulatorik zuständig ist und auch die politische Strategie bestimmt. Das wären jetzt zwei Persönlichkeiten, die ich sehr inspirierend finde, gerade auch als Verbandsvorsitzende, mit denen ich gerne essen gehen
würde. Ja, ich glaube mit Julia Reuss, das könnten wir hinbekommen, weil wir stehen da auch im guten Austausch. Ich schätze die Frau Reuss auch sehr. Frau Ostermann, ganz herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch heute und die Einblicke, Ihre Haltung und für Ihren Einsatz für die Familienunternehmen natürlich. Und ich freue mich sehr darauf, Sie beim Big Bang KI Festival live auf der Bühne zu erleben. Und damit verabschiede ich mich auch für heute von unseren ZuschauerInnen und ZuhörerInnen und freue mich auf die nächste Folge.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.